Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.
Hallo zusammen zu dieser ersten Folge Wenden bitte im Jahr 2025. Ich glaube ja, für Neujahrsgrüße ist es jetzt langsam etwas zu spät, aber ich hoffe natürlich trotzdem, ihr seid alle gesund und entspannt ins neue Jahr gekommen. Klimapolitisch waren diese ersten Wochen ja bisher ziemlich turbulent. Da haben wir zum einen den neuen US-Präsidenten Donald Trump, der neben vielen anderen Beschlüssen ja leider, muss man sagen, auch angekündigt hat, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen.
Ja, und in Deutschland stehen wir mitten im Wahlkampf vor der Bundestagswahl. Und hier dominiert zurzeit das Thema Asylpolitik. Über Klimaschutz wird eher weniger gesprochen. Wir wollen heute einmal kurz auf Pause drücken und schauen, wo wir gerade stehen in Sachen Klimapolitik bei uns im Land. Wir wollen aber auch den Blick weiten über Deutschland hinaus in die EU und in andere Länder schauen.
Ja, und dazu laden wir euch sehr herzlich ein in der nächsten Stunde. Mein Name ist Mandy Schossig vom Öko-Institut und die Stimme, die ihr gehört habt an meiner Seite, ist Nadine Kreuzer, wieder dabei bei uns. Hallo Nadine.
Ich freue mich, ja. Hallo zusammen. Wir wollen heute also über Klimapolitik reden, weil es mal wieder höchste Zeit ist und erhoffen uns natürlich auch ein wenig Mut und Zuversicht.
Ja, das wünsche ich mir auch sehr und da kann uns, denke ich, Anke Herold gleich mehr dazu erzählen. Wir haben sie heute als Gast eingeladen. Anke ist Geschäftsführerin am Öko-Institut und Expertin für internationale Klimapolitik. Anke war schon mal vor einiger Zeit bei uns im Podcast, als es um die internationalen Klimaverhandlungen ging. Schön, dass du wieder da bist, Anke. Hallo.
Hallo. Hallo.
Ja, wie gesagt, in der internationalen Verhandlungsszene kennt dich eigentlich jeder. Ich glaube, das ist nicht vermessen zu sagen. Was waren denn so deine wichtigsten drei Stationen vielleicht beim Thema Klimaschutz oder in deiner Arbeit beim Thema Klimaschutz?
Ja, die ersten Stationen hast du ja schon erwähnt. Ich habe 25 Jahre bei den Klimaverhandlungen verhandelt oder auch gechaired. Erst das Kyoto-Protokoll, später dann das Pariser Abkommen und die Entscheidungen, die damit zusammenhängen. Und das war natürlich eine sehr arbeitsreiche, aber auch sehr tolle Zeit, so ein ganz neues System, was es damals war, sich auszudenken und zu überlegen, wie man das ausgestaltet, mit all diesen vielen Ländern zu verhandeln und daraus ein funktionsfähiges System zu zaubern. Und das, wenn man sich immer nur zweimal im Jahr dann auch mal konkret trifft und dann Dinge beschließen kann, das war natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Teil, der mich geprägt hat. Ich habe aber auch sehr viel für die Europäische Kommission und für die Europäische Umweltagentur gearbeitet, an der Klimagesetzgebung in der EU, an Daten für die EU. Und das war auch sehr spannend, weil ich dadurch sehr viele unterschiedliche Perspektiven der verschiedenen EU-Länder kennengelernt habe. Und ganz unterschiedliche Lösungsansätze, unterschiedliche Denkweisen, unterschiedliche Ideen, wo die Menschen in der Slowakei einfach anders an Dinge rangehen als in Finnland oder in Frankreich. Das fand ich auch immer sehr bereichernd für meine Arbeit. Und ich hatte eine ganze Reihe von Projekten in Lateinamerika in meiner Arbeit am Öko-Institut. Und das hat mich immer sehr beeindruckt, auch wie viel Engagement die Menschen dort vor Ort mitgebracht haben, wie die auch oft anders an das Klimathema rangegangen sind als bei uns in Deutschland, zum Beispiel mit viel breiteren Beteiligungsprozessen von Anfang an. Da gab es dann immer runde Tische zur Mobilität, runde Tische zur Landwirtschaft mit den Regionen, mit den Ministerien, mit der Wirtschaft, mit allen möglichen Akteuren. Und das war viel, viel langsamer am Anfang, aber hinterher hatte man auch alle hinter sich und dann haben auch alle an einem Strang gezogen bei der Umsetzung. Und das war auch ein total spannendes Erlebnis, dass diese Prozesse in Kolumbien so waren, in Costa Rica so waren, in Chile so waren und wir das in Deutschland nie so aufgezogen haben.
Sehr beeindruckend, was du alles schon gemacht hast. Deswegen bist du unsere perfekte Expertin für heute. Wir fragen ja, wie geht's weiter mit dem Klimaschutz? Wie behältst du denn einerseits den Überblick über das aktuelle politische Geschehen und behältst trotzdem noch Mut und Optimismus?
Ja, es ist klar, im Moment haben wir keine Hochzeit für den internationalen oder nationalen Klimaschutz. Aber aus dieser Erzählung eben habt ihr, glaube ich, schon gesehen, ich habe in meinem Leben so viele tolle, engagierte Menschen kennengelernt, die sich in den unterschiedlichsten Bereichen, in den unterschiedlichsten Ländern für Klimaschutz einsetzen und engagieren, denen Klimaschutz eine absolute Herzensangelegenheit ist, die auch nach diesen Maßgaben leben, die sehr vieles anstoßen, sehr vieles bewegen, sehr viel umsetzen. Und die verschwinden ja nicht einfach in dieser politischen Situation. Diese Menschen gibt es weiter. Und das ist, glaube ich, auch das Allerschönste, was man an diesen Klimakonferenzen erleben kann. Diese Zehntausenden von Menschen, wo man jeden Tag nochmal ganz viele neu kennenlernt, die irgendwelche unglaublich tollen Dinge tun in ihren eigenen Ländern. Und diese Menschen sind da, die machen auch weiter, die setzen sich weiter für Klimaschutz ein. Und ich glaube, wenn man nochmal eine Gruppe da rausgreift, wir haben ja auch mit den Fridays for Future gesehen, dass es einfach sehr, sehr viele junge Menschen gibt, die sich engagieren. Wir haben super tolle Projekte an Schulen. Da weiß ich auch, dass meine Kolleginnen da auch weiter engagiert sind. Und die sind zwar jetzt nicht mehr ständig auf der Straße, aber natürlich gibt es diese Menschen weiter und diese Jugendlichen. Und die machen auch weiter. Die sind ja nicht einfach irgendwie verschwunden. Die haben die gleichen Überzeugungen und die gleiche Einsatzbereitschaft. Und das ist das, was mich irgendwie auch weiter motiviert und optimistisch macht.
Wir haben in dieser Folge viele Fragen an dich. Vielleicht aber für euch jetzt erstmal, liebe Hörerschaft, ein kurzer Input zum Thema.
Die ersten Wochen des neuen Jahres haben gezeigt, die Klimapolitik steht vor großen Herausforderungen. In Deutschland rückt die Bundestagswahl näher und die Debatte über Klimaschutz nimmt an Schärfe zu. Gleichzeitig sorgt die politische Lage in den USA für Unruhe. Der neue Präsident hat angekündigt, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen. Welche Folgen hat das für den globalen Klimaschutz? Und welche Weichen müssen in Deutschland jetzt gestellt werden, um bestehende Klimaziele zu erreichen? Trotz Spannungen und Gegenwind gibt es Anlass zur Zuversicht. Die erneuerbaren Energien erleben Rekordzahlen beim Ausbau und die Verkaufszahlen von Wärmepumpen steigen weiter an. Aber es bleiben weiterhin Lücken bei der Erreichung der Klimaziele. Wo stehen wir also aktuell in der Klimapolitik? Welche Handlungsspielräume hat die nächste Bundesregierung? Und gibt es trotz der aktuellen Unsicherheiten auch Fortschritte, von denen wir lernen und neuen Mut gewinnen können?
So, in Deutschland ist also in wenigen Wochen die Wahl zum neuen Bundestag. Anke, gib uns doch mal eine kurze Einschätzung bitte. Wo stehen wir gerade hier bei uns in Deutschland bei der Klimapolitik?
Wenn man auf die aktuellsten Zahlen schaut, das sind Zahlen für das Jahr 2023, dann haben sich unsere Treibhausgasemissionen erstaunlich positiv entwickelt. Also im 2023 sind die Emissionen um 10% gesunken im Vergleich zum Vorjahr. So einen starken Rückgang hatten wir eigentlich noch nie. Wir sind jetzt bei 46% Emissionsreduktion unter dem Niveau von 1990. Und wie gesagt, der stärkste Rückgang so zwischen zwei Jahren auch seit 1990. Im Moment sieht es auch so aus, als ob dieses nationale Klimaziel für 2030 erreichbar ist. Und es hat verschiedene Gründe. Einmal natürlich ganz klar der gestiegene Anteil an den erneuerbaren Energien, an der Stromerzeugung, aber eben auch ein sehr, sehr starker Rückgang von den fossilen Energien an der Stromerzeugung und auch eine gesunkene Energienachfrage bei der Industrie und bei den Verbrauchern.
Und wie sieht's bei den erneuerbaren Energien konkret aus? Du hast ja gesagt, die haben sich gut entwickelt. Vielleicht kannst du uns da noch ein paar Zahlen geben.
Ja, wir hatten jetzt im letzten Jahr in 2024 einen erneuerbaren Anteil an der öffentlichen Stromerzeugung von 63%. Das ist also wirklich sehr viel, wenn man nicht nur die öffentliche Stromerzeugung nimmt, sondern alles, also auch die Industrie, dann liegen wir bei 59%. Aber auch dort irgendwie also eine sehr, sehr hohe Steigerung. Auch da liegen wir inzwischen auf dem Zielpfad für das Ziel in 2030. Insbesondere die Photovoltaik boomt sehr. Da haben wir mehr zugebaut, als die erneuerbaren Ziele es eigentlich vorgegeben haben. Da liegen wir über dem Zielpfad. Bei der Windenergie ist es nicht ganz so. Die hat sich auch positiv entwickelt, aber da sind wir nicht ganz bei den Zubauraten, die wir eigentlich brauchen. Aber wenn man da genauer hinguckt, sieht man, dass höhere Strommengen bei der Windenergie ausgeschrieben worden sind. Die Gebote da sind, viel mehr Genehmigungen da sind. Also da kommt noch ganz viel jetzt nach, sodass es bei der Windenergie auch nicht schlecht aussieht. Aber insgesamt, also Solarenergie und Wind hat sich einfach sehr positiv entwickelt. Und da sieht man auch, dass einfach sehr viel nochmal gesetzlich verbessert worden ist, sehr viele Hürden und Hemmnisse aus dem Weg geräumt worden sind und jetzt die Zahlen auch wirklich sehr stark steigen und nach oben gehen. Und wir da einfach inzwischen einen sehr, sehr hohen Beitrag von den Erneuerbaren haben. Und was auch sehr interessant ist für das letzte Jahr, die Strompreise an der Strombörse sind auch massiv gesunken. In 2024 lag der Strompreis im Durchschnitt bei 7,8 Cent pro Kilowattstunde. Im Jahr davor waren das 9,3 Cent pro Kilowattstunde. In 2022, da hatten wir diese hohen Strompreise bei 23 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, im Moment liegen die Strompreise wieder unter dem Niveau von 2021, das heißt vor dem Krieg in der Ukraine. Das hat sich noch nicht sozusagen in die ganzen Verträge wieder reingespiegelt, weil die natürlich für eine längere Zeitdauer gelten. Aber auch bei den Industriestrompreisen für neue Verträge sind jetzt die Preise wieder sehr deutlich gesunken. Also diese hohe Belastung durch die Strompreise sind auch gerade eben, weil die Erneuerbaren so günstig sind, jetzt auch wieder deutlich zurückgegangen.
Was gibt es sonst Positives zu vermelden bei den Erneuerbaren? Da gab es ja auch immer viel Protest und Widerstand, aber hat sich da was getan?
Was sich ja gesetzlich geändert hat, ist, dass Kommunen jetzt finanziell beteiligt werden müssen. Das ist auch unterschiedlich nochmal, wie das in den einzelnen Bundesländern umgesetzt werden kann. Also da kann entweder sozusagen die Kommune vor Ort oder die Gemeinde vor Ort günstigere Strompreise bekommen oder einen bestimmten Anteil von dem finanziellen Ertrag dieser erneuerbaren Projekte bekommen. Das ist was, was an vielen Stellen wirklich sehr positiv wirkt und was einfach sehr viel Geld auch in lokale Gemeinden spült und bringt, was natürlich in diesen Zeiten, wo überall die Finanzen knapp sind, natürlich auch eine sehr positive Wirkung hat. Mhm. Und wenn man sich mal anguckt, wie eigentlich das Eigentum an den erneuerbaren Energien verteilt ist, dann haben wir 30% im Eigentum von Privatpersonen, also nicht irgendwelche großen Konzerne. Wir haben 10% im Eigentum von Landwirten und Landwirtinnen, also die Anlagen stehen da nicht nur auf den Feldern, sondern gehören den Landwirten auch oft oder auch irgendwelchen Gemeinschaften und natürlich auch die Photovoltaikanlagen auf den Ställen. Wir haben 13% im Besitz von Gewerbe, wo dann einfach Firmen sich selber auf die Dächer Solaranlagen stellen. Und wir haben nur 6% von den erneuerbaren Anlagen gehören den drei großen Energieversorgungsunternehmen. Wir haben plötzlich eine viel demokratischere Verteilung dieser ganzen Einnahmen auch durch die Strompreise. Das ist auch was man oft nicht so sieht. Und jetzt gibt es ja auch noch neue Möglichkeiten für Bürgerenergiegemeinschaften gesetzlich. Das ist alles noch ganz neu. Das ist noch gar nicht so richtig ins Tun gekommen. Aber es gibt jetzt auch da viel mehr Möglichkeiten. Man kann viel besser Mieterstrommodelle machen als früher. Also so diese Beteiligung der Menschen irgendwie auch an der Stromerzeugung und dass sie dann aber auch wieder von günstigen Preisen profitieren, das ist deutlich ausgebaut worden. Und ich glaube, das wird in der Zukunft noch mal deutlich mehr Akzeptanz auch für die erneuerbaren Energien bringen, dass das eben nicht irgendjemand ist, der da kommt und dann so eine Anlage hinstellt, sondern dass ich da selber irgendwie dran beteiligt bin. Auch diese Änderungen, die da stattgefunden haben, sind sehr, sehr positiv.
Das sind interessante Zahlen, ne?
Wir sind ein richtiger Bildungspodcast heute mal wieder mit dir, Anke. Stichwort erneuerbare Energien, da ist ja auch immer sehr eng verknüpft der Netzausbau, ne? Also wie steht's denn da? Wie kommen die Erneuerbaren von Nord nach Süd dahin, wo sie gebraucht werden?
Ja, das war ja ganz lange irgendwie ein Bereich, wo sehr, sehr wenig vorangegangen ist und wo man gesehen hat, wir haben jetzt irgendwie ganz viele Windenergieanlagen im Norden, aber wir kriegen den Strom gar nicht in den Süden, wo wir ihn eigentlich brauchen. Auch da hat sich jetzt seit 2021 sehr viel getan und der Netzausbau hat sich deutlich beschleunigt. In 2023 wurden 4-mal so viele Trassenkilometer genehmigt wie im Jahr davor und dann im letzten Jahr nochmal doppelt so viel wie in 2023. Aber auch nicht nur die Genehmigungen sind vorangegangen, sondern auch tatsächlich der reale Bau geht langsam auch so exponentiell hoch. Es fehlt immer noch einiges irgendwie bei dem Netzausbau, da sind wir noch lange nicht irgendwie am Ende, aber es hat sich wirklich sehr stark beschleunigt.
Und vielleicht als letzter Baustein nochmal auf der Positivseite würde ich dich gerne fragen nach dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. Du bist ja sehr nah dran. Was ist da genau passiert letztes Jahr?
In dem natürlichen Klimaschutz, da geht es ja darum, Kohlenstoff zu speichern in Mooren, in Böden, in Wäldern und diese Speicher zu erhalten und weiter auszubauen. Und dieses Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz möchte diese Kohlenstoffspeicherung praktisch in der Natur kombinieren mit dem Schutz der Artenvielfalt und auch mit Klimaanpassungsmaßnahmen, weil auch dort natürlich Moore, Auen, Wälder, Wiesen eine ganz, ganz große Rolle spielen, zum Beispiel im Hochwasserschutz. Und man kann das gut miteinander kombinieren. Man kann da sehr viele Synergieeffekte erzielen. Und dort ist eben dieses Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz aufgelegt worden, wo so knapp 4 Milliarden Euro bis 2027 eingeplant werden. Das ist das größte Naturschutzprogramm oder Klimaschutzprogramm in der Natur, was wir jemals in der Geschichte der Bundesrepublik hatten. So im Jahr werden da ungefähr 500 Millionen Euro ausgegeben für Fördermaßnahmen in diesem Bereich. Da gab es zum Beispiel neue Programme, Klimaanpassung in Kommunen oder Klimaanpassung im ländlichen Raum. Und die sind auch sehr, sehr gut nachgefragt worden. Also wo einfach den Kommunen für wichtige Bereiche zur Klimaanpassung Mittel bereitgestellt worden sind. Und da haben auch sehr viele Kommunen mitgemacht. Also das ist größtenteils auch überzeichnet gewesen. Also dass es mehr Anträge gab, auch als Mittel vorhanden war. Man hat ja nicht immer so diese Situation, dass es dann irgendwie ganz viele Anträge sofort gibt. Es gab auch Programme zur Wiedervernässung von Mooren. Die sind auch sehr gut gelaufen. Es gab andere Programme zum Erhalt von alten Laubwaldbeständen, die auch weiter als Speicher dienen sollen und um die Waldbesitzer dazu unterstützen, dass auch diese Wälder eben jetzt nicht abzuholzen und irgendwie zu nutzen, sondern weiter stehen zu lassen, so damit die noch weiter Kohlenstoff anreichern können. Also auch dieses Programm war sehr beeindruckend in der Dimension einfach, dass wir da, auch in Europa hat da sonst niemand so viel gemacht wie Deutschland. Und da ist jetzt vieles in Gang gekommen, viele einzelne Projekte, wo sich sehr, sehr viele Leute ja auch vor Ort engagieren in diesen Bereichen und die Dinge umsetzen.
Also dann kann man sagen, das ist erstmal ein Erfolgsmodell gewesen, dieses Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz.
Das muss jetzt natürlich noch weitergehen. Mhm. Also es ist jetzt wirklich so in den ersten 1-2 Jahren angelaufen und das sind alles Dinge irgendwie, die ein bisschen Zeit brauchen. Ne, so ein Moor kann ich nicht in irgendwie 2 Monaten wieder vernässen, aber da sind wir jetzt gut eingestiegen. Mhm. Und wenn das jetzt so weiter fortgeführt wird, wie das geplant ist, dann hat es auch deutliche Effekte.
Ja. Wenn es gut abgefragt wird von den Kommunen, ist das ja auch schon mal positiv.
Ne? Genau.
Vielleicht auch noch mal ein paar Baustellen. Das klingt alles sehr gut und positiv. Anke, gibt es wichtige Baustellen, von denen du sagst, oh ja, aber hier, da muss noch Verschiedenes angegangen werden?
Ja, wir wissen ja alle irgendwie, welcher Sektor das große Sorgenkind ist. Und der bleibt es natürlich auch. Das ist der Verkehr. Da kennen wir ja auch die Diskussion. Im Verkehrssektor sind die Emissionen im letzten Jahr auch nur um 1,2% gesunken. Also da bleibt es, verstagniert es weiterhin. Da bewegt sich wenig. Und wir haben ja auch die Diskussion gesehen um den Ausbau der Elektromobilität, dass jetzt auch die Zahlen da eingebrochen sind, weil einfach keine klare Linie mehr da ist in der Förderung der Elektromobilität. Und auch diese Diskussion um das Verbrenner aus verunsichern die Menschen. Und das ist dann einfach keine gute Zeit, dann auf Elektrofahrzeuge zu setzen. Und das sieht man natürlich Aber auch was im Verkehrsbereich auch interessant ist, was wenig in der Diskussion war, dass wir ja auch eine zusätzliche Lkw-Maut für CO2 bekommen haben. Zusätzlich zu der vorhandenen Lkw-Maut müssen jetzt pro Tonne CO2 200 Euro gezahlt werden vom Schwerlastverkehr. Und auch die kleineren LKWs, also mit größer als 3,5 Tonnen, sind jetzt einbezogen worden in die Maut. Das generiert so in dem Zeitraum bis von 2024 bis 2027 Mehreinnahmen von so ungefähr 27 Milliarden Euro, die einerseits für die Straßen verwendet werden, aber auch für Schienenausbau. Die müssen halt im Mobilitätsbereich verwendet werden. Aber dadurch haben wir auch nochmal eine zusätzliche Finanzierungsquelle, auch für die Dinge, die wir im Mobilitätsbereich finanzieren müssen. Und im Pkw-Bereich passiert viel zu wenig, aber auch im Lkw-Bereich ist durch diese Mautregelung auch tatsächlich eine bessere Situation jetzt entstanden. Also sowohl für emissionsarme Lkws, aber auch für die Finanzierung von notwendigen Maßnahmen.
Und was wären da, also wir können ja nochmal auf die Elektromobilität zum Beispiel gucken, Themen, die die Bundesregierung angehen müsste aus deiner Sicht?
Wir haben natürlich im Verkehrsbereich immer noch viel zu viel klimaschädliche Subventionen und wir haben das Dienstwagenprivileg, wir haben kein Tempolimit. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge. Da gab es auch im letzten Jahr eine schöne Studie, dass wir praktisch die individuelle Mobilität mit Autos so ungefähr mit 600 Euro subventionieren und dann mit Gegenmaßnahmen wieder so 250 Euro ungefähr draufpacken, um die Leute dazu zu bringen, sich
weniger
dann doch
Auto zu
weniger Auto zu fahren oder andere Autos zu fahren. Und es ist natürlich nicht sinnvoll, dass wir da auf der einen Seite erst irgendwie ganz viel Geld reinstecken und dann irgendwie noch mehr Geld reinstecken, um es dann wieder zu verhindern. Also da müsste man an diese ganzen Subventionen ran. Wir hatten so ein Auf und Ab in der Förderung bei den Elektrofahrzeugen. Das ist natürlich auch sehr schädlich gewesen. Da haben wir in Frankreich eine viel bessere Situation, weil es da ein soziales Leasingmodell gibt, wo insbesondere untere und mittlere Einkommensschichten unterstützt werden mit einem Leasingmodell bei dem Erwerb von Elektrofahrzeugen. Sowas gibt es in Deutschland nicht, hat natürlich in Frankreich deutlich dazu beigetragen, dass sich eben Leute Elektrofahrzeuge leisten können, die sich bei uns fragen, auf den Markt gucken mit den vielen teuren Modellen und die sagen, würde ich vielleicht gerne irgendwie, aber kann ich mir einfach nicht leisten.
Ja, kleiner Teaser hier an der Stelle. Da machen wir gerade eine Studie, die wir, meine ich, Ende Februar veröffentlichen. Also stay tuned.
Du mal mit deinen Teasern hier, Mandy. Wir haben bald eine neue Regierung, eine neue Bundesregierung. Hat die überhaupt Spielraum, keinen Klimaschutz zu betreiben? Es gibt ja immerhin geltende Gesetze, bindende Urteile, Stichwort auch Bundesverfassungsgericht, an die sich auch eine neue Regierung halten muss. Oder muss man vielleicht Angst haben, okay, jetzt ist wieder wer ganz anderes am Ruder und die kündigen dann einfach irgendwas auf?
Naja, erstmal haben wir ja auch die Situation, dass die demokratischen Parteien auch alle weiterhin sagen, Klimaschutz ist notwendig und die jetzt nicht die ganze Klimakrise neu leugnen. Und wir haben unsere Klimaziele gesetzlich verankert, national, aber auch auf europäischer Ebene. Und da kommt natürlich eine neue Regierung nicht so einfach dran vorbei. Und wir hatten das Bundesverfassungsgerichtsurteil in 2021, das hat ja genau geurteilt, dass das alte Klimaschutzgesetz von 2019 nicht ausgereicht hat, nicht mit den Grundrechten zu vereinbaren war und die jüngere Generation in ihren Freiheitsrechten beraubt hat. Und das Gericht hat ja genau die Regierung dann gezwungen, die Ziele zu verschärfen. Und das sind die Ziele, die wir jetzt gesetzlich festgelegt haben. Und da kommt eine neue Regierung auch nicht mehr dran vorbei. Also man kann die nicht einfach wieder aufweichen, weil dann hat man wieder das Problem, was man dann mit diesem Verfassungsgerichtsurteil macht. Und wir haben auch in einem anderen Bereich, in dem Landnutzungssektor, bei der CO2-Speicherung in den natürlichen Senken, also in Wald und Böden, hatten wir im letzten Jahr ein Gerichtsurteil vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Das hat die Bundesregierung verpflichtet, das Klimaschutzprogramm, was jetzt schon besteht, um weitere Maßnahmen zu ergänzen, die dazu führen, dass wir auch die Ziele in dem Landnutzungssektor einhalten. Dort hat die Bundesrepublik gesagt, wir wollen 25 Millionen Tonnen CO2 netto in diesem Landnutzungssektor einbinden bis 2030. Und da sehen die Zahlen im Moment nicht so aus, als ob wir das erreichen können. Und gibt es auch schon die Gerichtsentscheidung, ihr müsst da mehr machen in diesem Sektor. Und das ist auch ein gültiges Gerichtsurteil, da gab es keine Revision. Also damit muss auch die nächste Bundesregierung weitermachen und dieses Urteil umsetzen.
Und neben den deutschen Klimazielen und Bundesverfassungsgerichtsurteilen und so weiter, haben wir ja aber auch noch die EU-Ziele, oder? Also da kommen wir ja auch nicht einfach so dran vorbei.
Genau, wir haben dann auch noch bindende europäische Klimaziele. Wenn wir die nicht einhalten, dann sind wir da mit hohen Strafzahlungen konfrontiert. Und die sind wirklich sehr schmerzhaft. Also auch da besteht ein hoher Druck, dass die nächste Bundesregierung auch weiterhin was macht. Aber wir haben auch national aus meiner Sicht eine ganz andere Situation als zum Beispiel gerade in den USA. Wir haben weiterhin auch viele Akteure aus der Wirtschaft, die hinter den Klimazielen stehen. Wir haben Banken in Deutschland, die sich jetzt ganz klar auch distanziert haben von den Entwicklungen in den USA und die gesagt haben, sie bleiben weiter in der internationalen Klimaallianz, weil sie das weiterhin wichtig finden. Wir haben da sehr, sehr viele Akteure national, die den Weg gegangen sind, die den auch weiterhin richtig finden und die auch einfach da weiter Druck machen, auch auf die nächste Bundesregierung, dass Klimaschutz weitergeht.
Ja, dann bleiben wir doch gleich mal bei den USA, die du gerade schon erwähnt hast. Wir haben ja das Pariser Klimaabkommen schon angesprochen, von dem sich Donald Trump gerade ja auch verabschiedet hat. Was hat denn das für Auswirkungen?
Es ist natürlich negativ und schlecht, wenn der zweitgrößte Emittent aus dem Abkommen aussteigt und nicht mehr mitmacht. Aber wir hatten die Situation ja auch schon mal, dass die USA aus dem Pariser Abkommen ausgestiegen ist. Und das Interessante ist auch, dass das, was in den USA in der ersten Amtszeit von Trump passiert ist, nicht unbedingt zu der Trumpschen Agenda passt, nichts mehr im Klimaschutz zu machen. Zum Beispiel sind unter Trump 67% mehr Kohlekraftwerke stillgelegt worden als in der Amtszeit von Obama. Und das hat einfach wirtschaftliche Gründe. Die sind einfach nicht mehr wirtschaftlich, auch in den USA nicht. Und dann hat Trump es auch nicht geschafft, die am Leben zu halten, wenn sie eigentlich unwirtschaftlich sind. Und diesen Druck, dass die erneuerbaren Energien extrem günstig sind, das ist natürlich auch in den USA so. Und wir haben auch in den USA einen sehr starken Boom der erneuerbaren Energien, auch gerade in republikanischen Staaten, wie zum Beispiel Texas, wo diese Staaten sehr, sehr stark davon profitieren, dass sie diesen hohen Ausbau von Erneuerbaren haben und eben zum Beispiel mit geringen Strompreisen. Und die werden natürlich aufpassen, dass sie sich da jetzt nicht ins eigene Fleisch schneiden und ihre eigene Wirtschaft kaputt machen. Natürlich werden wir sehen, dass Trump die Öl- und Gasförderung steigert und auch diesen Sektor dereguliert, da weniger Methan einsparen wird. Er will auch die Kohlekraftwerke deregulieren oder da Regulierung abschaffen. Aber inwieweit das wirklich dann nochmal viel, viel mehr Investitionen in diesen Sektor bringt, bleibt abzuwarten. Und es kann natürlich auch dazu führen, dass dann durch diese Deregulierung, Subventionierung in den USA, andere Gasprojekte weltweit dann nicht mehr wirtschaftlich sind, weil man einfach zu viel Gas fördert, für das es keine Abnehmer mehr gibt, dann hat es natürlich auch für andere Projekte Folgen. Eines der wichtigsten Maßnahmen der beiden Regierung war ja der Inflation Reduction Act. Da hat Trump ja auch gesagt, dass er das abschaffen möchte, aber auch dort sagen die Zahlen, dass eigentlich die republikanischen Staaten viel stärker davon profitieren als die demokratischen Staaten. Und da gibt es eben auch schon sehr unterschiedliche Einschätzungen, ob er das wirklich alles zurücknimmt und den republikanischen Staaten damit massiv schadet. Also da muss man einfach noch abwarten, was dann tatsächlich passiert.
Und was glaubst du, wird es für uns in Europa alles bedeuten? Also es gibt ja noch viele Unwägbarkeiten, höre ich da. Aber wie wirkt sich das auf uns hier in Europa aus? Wie sollten oder können wir da auch reagieren?
Ja, die EU war ja durchaus etwas in Zugzwang durch diesen Inflation Reduction Act, dass es so eine starke Förderung gerade bei den Erneuerbaren und bei der Elektromobilität in den USA gab, aber nur, wenn die Firmen auch in den USA ansässig waren. Das ist jetzt natürlich in der Hinsicht positiv, weil die europäischen Firmen wieder wettbewerbsfähiger werden. Wir müssen nicht mit den gleichen Subventionen gegenhalten, um das Gleiche zu erreichen wie die USA. Das heißt, es gibt auch eine neue Chance für die EU, bei den ganzen Klimatechnologien wettbewerbsfähiger zu sein und da globale Märkte zu besetzen, wenn die Förderung in den USA einfach schwächer wird. Wir haben natürlich China da als sehr großen Konkurrenten, aber eigentlich natürlich jetzt auch wieder eine Chance für die EU, die die EU nutzen muss. Das ist natürlich auch die Frage, ob wir das nutzen, aber wir haben im Moment Wettbewerbsfähigkeit ja auch sehr, sehr hoch auf der EU-Agenda und ich hoffe, dass das eben dann auch für die Klimatechnologien gilt. Aber auch politisch ist es jetzt natürlich eine Chance für die EU, in diese Lücke reinzugehen. Und wir hatten bei den letzten Klimaverhandlungen, hat sich schon abgezeichnet, dass China auf eine ganz andere Art auf die EU zugegangen ist, mit der EU sprechen wollte, um sozusagen so eine gemeinsame Führungsrolle zu übernehmen, oft in den internationalen Verhandlungen. Und es ist natürlich auch nicht so ganz eindeutig, irgendwie was dieses Angebot bedeutet und wie man das dann am besten ausgestalten kann. Aber es ist natürlich auch eine Chance, dort reinzugehen.
Also wenn wir bei China schon sind, was machen andere Länder gut beim Klimaschutz, fragen wir uns natürlich auch. Da kennst du dich natürlich auch aus. Was können wir vielleicht von China lernen und warum haben die dann auch angemeldet, vielleicht so eine führende Rolle da einnehmen zu wollen?
Ja, also China ist einfach sehr, sehr beeindruckend von den Zahlen bei den erneuerbaren Energien, wie sich dort die Erneuerbaren entwickelt haben. 2/3 aller im Bau befindlichen Solar- und Windenergiekapazitäten global sind in China. Und wenn man jetzt nochmal sozusagen in die Zahlen guckt, das sind im letzten Jahr irgendwie 340 Gigawatt, die China gebaut hat. 40 Gigawatt, die USA gebaut hat, 16,5 Gigawatt, die Deutschland gebaut hat. Also so, das sind einfach ganz, ganz andere Dimensionen. Und sozusagen 2023 hat China so viel Photovoltaik in Betrieb genommen, wie die ganze Welt im Jahr 2022 neu installiert hat. Also es sind wirklich extrem außergewöhnliche Zahlen, was da in diesem Bereich passiert. Und das Gleiche gilt ja auch für die Elektrofahrzeuge, die ja auch in China einfach schon viel, viel stärker im Markt sind, wo die ganzen Busse in den Städten schon längst auf Elektrofahrzeuge umgestellt sind. Aber auch wenn man dort unterwegs ist, die Elektrofahrzeuge, die haben grüne Nummernschilder und die anderen Fahrzeuge, die haben eine andere Farbe. Und man sieht einfach überall grün, grün, grün. Und das ist natürlich schon sehr beeindruckend und was sich aber jetzt auch global auch natürlich auswirkt, weil einfach die Preise so sehr gesunken sind bei Photovoltaik und Wind.
Da sind wir ja schon auf dem Weg, ein bisschen Mut zu machen hier mit unserem Podcast. Das war ja auch ein bisschen das Ziel dieser Ausgabe. Welche Erfolge sehen wir denn sonst noch beim Klimaschutz? Vielleicht gibt es noch ein anderes Land, was du oder andere Programme, die du uns mitbringen willst.
Ja, wir können noch mal in einen ganz anderen Sektor irgendwie reingucken. Das ist nämlich auch ein Sektor, wo sowohl in der EU als auch in Deutschland sehr wenig passiert ist. Das ist bei der Landwirtschaft. Also da haben wir auch wenig Veränderungen bei den Emissionen und auch weiterhin viele, viele ungelöste Probleme irgendwie bei der Wasserverschmutzung, bei der Artenvielfalt. Da finde ich es auch sehr spannend, wenn man auch mal da in die EU guckt, zum Beispiel die Flächen für den ökologischen Landbau. Da haben wir in der EU so im Durchschnitt sind es so 10-11% Ökolandbaufläche an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche. Und Deutschland ist so ungefähr in dem nationalen EU-Durchschnitt. Die Österreicher liegen da bei fast 30%. Estland liegt bei 23% Ökolandbau, Schweden bei 20%, Italien bei 18%. Also die sind einfach da viel, viel besser. Und selbst Tschechien hat eine Ökolandbaufläche von 16% an der gesamten Agrarfläche. Also da gibt es jede Menge anderer EU-Länder, die... Wir haben ja schon lange dieses Ziel, dass wir den Ökolandbau weiter ausbauen wollen. Aber faktisch gemacht haben es andere EU-Staaten deutlich stärker als Deutschland.
Und ich würde jetzt einfach nochmal in ein Nachbarland gucken von Deutschland. Frankreich, gibt es da Positives zu berichten?
Was in Frankreich anders gemacht wird als in Deutschland, ist, dass die sozialen Aspekte bei den Klimaschutzmaßnahmen eine viel größere Rolle spielen. Ich habe vorhin schon dieses soziale Leasing für Elektrofahrzeuge erwähnt, also dass sich da eben ein Instrument insbesondere an niedrige Einkommensgruppen richtet, aber auch bei der Förderung im Gebäudesektor, also sowohl bei der Wärmedämmung von Gebäuden, bei der Installation von Wärmepumpen, bei der Ersatz von neuen Heizungen, ist überall diese Förderung in Frankreich sehr, sehr stark nach dem Einkommen gestaffelt. Das heißt, wenn man wirklich wenig Geld hat, dann kriegt man teilweise 80% dieser Kosten wieder finanziert vom Staat, aber auch nur, wenn ich halt wirklich wenig Geld habe. Und Menschen, die wirklich gut verdienen, die kriegen halt nur sehr, sehr wenig von dieser Förderung ab. Und ich habe dann auch in den Programmen, es ist auch anders ausgestaltet, dass ich zum Teil auch 50% von diesen Geldern oder sogar noch mehr vor meinen Maßnahmen schon ausgezahlt bekomme, weil arme Menschen haben ja nicht einfach irgendwie mal das ganze Geld auf dem Konto, um dann die Handwerker zu bezahlen. Und was nützt es mir, wenn ich dann ein Darlehen kriege oder wenn ich dann hinterher nach den Maßnahmen irgendwie 3 Jahre später das Geld wieder bekomme, wenn ich es im Moment nicht auf dem Konto habe? Und solche Dinge sind in Frankreich sehr gut mitgedacht, dass es wirklich Mechanismen gibt, wie auch Menschen mit wenig Geld im Geldbeutel ihre Häuser sanieren können und dort gute Zuschüsse vom Staat bekommen.
Das sind ja jetzt ziemlich viele gute Ideen, die wir hier hören. Wir wollten ja heute schauen, wo stehen wir beim Klimaschutz ganz konkret. Du bringst uns hier ganz viel Positives mit. Ich finde, wenn man so medial guckt und hört und liest, da geht da viel verloren in der Kommunikation. Also ich habe den Eindruck, es wird eher negativ berichtet oder Hemmnisse werden überbetont und die positiven Punkte fallen hinten runter. Wie siehst du das denn? Was läuft da schief?
Ich glaube, wir müssen uns nochmal klar machen, auch dass die Klimakrise sowohl aus umweltpsychologischer Sicht als auch als politisches Problem einfach extrem komplex und schwierig ist. Und diese Komplexität oder Schwierigkeiten, die können wir auch nicht irgendwie wegreden und wegdefinieren. Und das wird uns auch in Zukunft beschäftigen in unserer Kommunikation, in unseren Maßnahmen. Aber wir haben ja zum Beispiel die Situation, dass extrem drastische Folgen des Klimawandels einen recht klein wirkenden Temperaturänderung bewirken. Und dazu tragen jetzt alle unsere Alltagshandlungen, jedes Mal Autofahren, jedes Mal Fleisch essen, wieder so ein kleines Stückchen dazu bei, sodass wir eigentlich so ganz viele kleine alltäglichen Sünden haben, die dann in ihrer Gesamtheit irgendwie dann auch wieder so drastische Konsequenzen haben. An welcher anderen Stelle haben wir so irgendwie eine komplexe Situation? Und dann ist es einfach alles noch ein kumulativer Vorgang. Je weniger Regierungen in der Vergangenheit gemacht haben, desto mehr müssen dann die nächsten Regierungen machen. Und sie müssen es also nicht nur besser machen, sondern um ein Vielfaches besser machen. Wie soll das eigentlich politisch gehen? Und wir haben auch einen neuen Generationenkonflikt, dass wir jetzt sozusagen auf die Kosten von Generationen leben, die noch gar nicht geboren sind, die sich noch gar nicht irgendwie dagegen wehren können. Auch das ist einfach schwierig. Oder wir haben im Klimabereich, was man aus der Umweltpsychologie kennt, diese Verantwortungsdiffusion. Ne? Wenn ich irgendwie sehe, dass jemand angegriffen wird auf der Straße und ich bin als einzige Person da, schreiten die meisten Leute irgendwie sofort ein und eilen da zur Hilfe. Wenn da 50 Leute stehen, dann reagiert erstmal keiner. Das ist also so eine typische psychologische Sache. Da denkt jeder, es kann doch auch der andere machen. Und das ist natürlich im Klimabereich auch extrem, weil jeder erstmal denkt, es können ja auch die anderen Sachen. Ich bin ja nicht der einzige Verursacher. Es sind ja ganz, ganz viele, die erstmal was tun können. Also wir haben da sehr, sehr viele Schwierigkeiten sozusagen schon allein sozusagen aus der Art, wie, was das für ein Problem ist und dann auch noch sozusagen aus unserer psychologischen, wie wir einfach ticken irgendwie als Menschen. Und da müssen wir uns immer wieder drauf besinnen und überlegen, wie kommen wir da jetzt irgendwie ran? Wie können wir da irgendwie damit umgehen? Wie können wir die Leute trotzdem mitnehmen? Wie können wir die Leute trotzdem motivieren? Und wir haben ja auch weiterhin die Situation, dass die meisten, dass sehr, sehr viele Menschen besorgt sind über die Klimakrise und auch der Meinung sind, dass wir mehr tun müssen und dass die Regierungen mehr tun müssen. Aber wenn wir dann in die konkreten Maßnahmen gehen, die die einzelnen Leute berühren, und da müssen wir wirklich ganz gut, sehr, sehr gut planen, sehr gut hinschauen, wie das dann wirkt. Und ich glaube, da brauchen wir auch noch mehr Wissenschaft am Öko-Institut und an anderen Stellen, um diese Umsetzung noch besser hinzukriegen.
Dann gucken wir doch vielleicht auch nochmal mit dir auf uns als Einzelpersonen. Es ist natürlich wichtig, dass wir in einer Demokratie wählen gehen. Es gibt auch gerade ein interessantes Buch, das heißt Demokratie und Revolution von Hedwig Richter und Bernd Ulrich. Und sie schreiben, die Demokratie ist der entscheidende Weg aus der selbstverschuldeten ökologischen Unmündigkeit. Das klingt höchst interessant. Wie siehst du das?
Ja, was in diesem Buch auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, ist, dass wir bisher oder dass bisher die Politik zu den Menschen zu wenig zugemutet hat und immer noch sagt, wir lösen dieses ganze Klimaproblem mit irgendwelchen Technologien und für euch, liebe Wähler und Wählerinnen, ändert sich gar nichts. Da braucht ihr gar keine Sorgen haben, irgendwie, ihr könnt weiter so leben wie bisher und das stimmt einfach nicht. Also wenn wir die Klimakrise lösen wollen, dann geht es nicht ohne Zumutungen und die Leute wissen das eigentlich auch. Und fühlen sich an der Stelle auch irgendwo belogen und auch nicht richtig ernst genommen, sondern wie so kleine Kinder behandelt. Und wir müssen diese Zumutungen auch thematisieren. Und es ist natürlich schwierig, irgendwie praktisch dann zu sagen, irgendwie, ich bin da jetzt mal ganz ehrlich und sage euch, was auf euch zukommt und dass ihr tatsächlich weniger Auto fahren müsst in Zukunft. Jetzt nur mal als irgendwie Beispiel oder nicht mehr jeden Weg vielleicht mit dem Auto zurücklegen solltet. Aber trotzdem bringt es nichts, das nicht anzusprechen und so zu tun, als ob es diese Veränderungen nicht braucht.
Also ist es schon ein Vorwurf, selbstverschuldete ökologische Unmündigkeit?
Ja, aus meiner Sicht ist das ein Vorwurf von Hedwig Richter und Bernd Ulrich an die aktuelle Politik, dass sie den Menschen eigentlich nichts zumuten und zutrauen und dass wir das ändern müssen, dass wir da eine größere Ehrlichkeit brauchen.
Und wenn wir jetzt auch noch mal genauer hinschauen, was können wir denn konkret tun aus deiner Sicht? Wir haben jetzt gerade über die großen Sektoren, über die großen Transformationen, erneuerbare Energien und so weiter gesprochen, aber wenn wir jetzt wieder runtergucken auf uns als Einzelpersonen. Was können wir da konkret tun?
Naja, da, wo wir als Einzelpersonen, würde ich mal sagen, die höchsten Emissionen verursachen, das ist weiterhin beim Fliegen. Also da weniger Fliegen ist total wichtig oder vor allem auch weniger Langstreckenflüge, was jetzt nicht heißt, ich darf nie wieder fliegen, aber was wir uns als Familie vorgenommen haben, wir haben uns ein Budget gegeben. Als Familie dürfen wir zwar in unserer ganzen Lebenszeit irgendwie zwei lange Flüge machen, aber mehr auch nicht.
Wow. Und das klingt nach Ich würde erstmal sagen, das klingt nach einer großen Einschränkung.
Es ist vielleicht für viele Leute eine große Einschränkung, aber ich will ja auch nicht sagen, dass es für alle Leute irgendwie diese zwei Flüge sind. Aber natürlich fahren wir trotzdem in Urlaub und wir haben unglaublich viele irgendwie tolle Radtouren schon im Sommer gemacht, wo ich jetzt irgendwie nicht vermisse, dass ich in diesen Sommern jetzt nicht irgendwelche langen Flüge hinter mich gebracht habe.
Und dann auch die ganzen Kreuzfahrten.
Aber ich glaube, da ist einfach wirklich mit dem Fliegen wirklich bewusst umzugehen, sich zu überlegen, wie habe ich das bisher gehandhabt, was kann ich da weniger machen und was ist so das Mindestmaß irgendwie, worauf ich nicht verzichten will, aber auf was kann ich da auch verzichten, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich will da nicht vorschreiben, dass so wie ich das jetzt irgendwie gehandhabt habe, dass das jetzt die Lösung für alle anderen ist, aber das ist auf jeden Fall der Bereich, wo man am meisten Emissionen persönlich einspart. Der andere Bereich, der natürlich auch auf der individuellen Ebene sehr wichtig ist, ist die Ernährung. Weniger Fleisch zu essen, vor allem weniger Rindfleisch und auch weniger tierische Produkte zu essen. Das ist auch noch sehr gesund. Damit ernähre ich mich auch gesünder. Das finde ich jetzt persönlich überhaupt nicht schwierig umzusetzen. Aber da gibt es natürlich auch andere Menschen, denen das schwerer fällt. Aber ich glaube, da habe ich auch aus dem persönlichen Bereich irgendwie gute Beispiele schon eingesammelt. Wir haben schon sehr viele Gastschüler aus anderen Ländern beherbergt in meiner Familie, die erst mal sehr schockiert waren. Also wenn man aus Argentinien kommt oder aus Costa Rica kommt und dann in einer vegetarischen Familie irgendwie landet, war dann irgendwie gerade so für die Jungs erst mal unvorstellbar. Und die fanden das dann total super. Also sie hatten dann nachher gar kein Problem, irgendwie mal ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwie ohne, natürlich haben die dann in Deutschland auch Fleisch gegessen, aber eben nicht irgendwie zu Hause beim Abendessen und fanden das eine total tolle Erfahrung.
Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was ja aber, mach noch mal eine kleine Klammer auf zum Schluss, ist so ein bisschen Gegenwind, den wir ja auch spüren, ne, in der Gesellschaft. Also ob wenn wir ins EU-Parlament schauen oder in Deutschland in den Wahlkampf, wir kriegen ja auch viel Gegenwind gegen Klimaschutz. Ne? Wie behalten wir da eigentlich den Mut, so als Einzelperson? Wie behältst du den Mut, da eben das auch wahrzunehmen, die vielen tollen, engagierten Menschen, von denen du gesprochen hast, oder einfach auch dran zu bleiben?
Ja, die Klimakrise verschwindet ja nicht, wenn wir aufgeben. Also ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt, dass wir einfach alle weiterhin auch sehen, wie dringend es ist zu handeln und wie wichtig es ist, da weiterzumachen. Und dass ja jedes Zehntel Grad vermiedene Erwärmung sehr, sehr viel schon bewirkt für die Konsequenzen, die wir sonst auf der Erde sehen werden. Und gleichzeitig, habe ich ja vorhin auch gesagt, sieht man irgendwie, dass es einfach sehr, sehr viele andere Menschen gibt, die mit uns da arbeiten und viele Dinge umsetzen. Was mir wirklich Sorge macht in diesem Bereich, ist die viele Desinformation, die es inzwischen in den sozialen Medien auch zu Klimaschutz und gegenüber der Klimakrise gibt und dass da auch wirklich zu wenig dagegen getan wird und zu wenig dagegen gehalten wird. Da hatte ich gerade auch eine interessante Position gehört in einem Fernsehbeitrag, wo ein Professor gefordert hat, dass man so wie die sozialen Medien eben Angriffe auf einzelne Menschen sozusagen da kontrollieren sollten, eben auch diese Desinformation wirklich blockieren sollten. Ich habe da keine Lösung, wie man das tun kann, aber das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo wirklich mehr getan werden sollte.
Wie geht's weiter mit dem Klimaschutz? Das ist unsere Frage heute und wir haben uns dazu dich, Anke, als Expertin für internationale Klimapolitik, aber auch nationale, also als absolute Auskennerin eingeladen. Und natürlich stellen wir auch an dich unsere Kanzlerinnenfrage. Wenn du also ab dem 23. Februar Kanzlerin wärst, was würdest du sofort umsetzen, damit die Klimapolitik vorangeht?
Na, ich würde mir erstmal diesen ganzen Mobilitätsbereich vornehmen und wir könnten ganz schnell ein Tempolimit einführen und ich würde versuchen, in dem Mobilitätsbereich Bereich einiges an Subventionen abzubauen oder so umzubauen, dass wir dann endlich mal effektiv die Elektromobilität fördern und da auch die europäische und deutsche Automobilindustrie auch stärker unterstützen. Das fordern die ja auch, dass wir das stärker tun sollten und gleichzeitig eben auch in diesem Sektor weiter die öffentlichen Verkehrsmittel weiter ausbauen und mal dafür sorgen, dass die Bahn wieder zuverlässig fährt und eine zuverlässige Option ist. Da gibt es irgendwie sehr, sehr viele Baustellen, aber ich glaube auch, dass die eigentlich nicht unlösbar sind, sondern dass man da auch in andere Länder gucken kann. Also zum Beispiel Bahn Schweiz, immer ein schönes irgendwie Beispiel, wo alles irgendwie wunderbar funktioniert. Und das hat auch Gründe, die könnten wir auch umbauen und dann hätten wir auch ein viel besseres System. Also da wäre meine oberste Priorität der Handlungen.
Ja, also unsere Stimme ist dir gewiss.
Ganz sicher. Vielen Dank an Anke Herold vom Öko-Institut.
Schön, dass du da warst.
Vielen Dank an euch.
Ja, und das Stichwort Mobilitätsbereich vornehmen, das ist unser Stichwort auch fürs nächste Mal. Und zwar geht es um die Verkehrswende auf dem Land. Denn in keinem anderen Bereich, wie im Verkehr, ist der Unterschied vom Leben in der Stadt und auf dem Land so spürbar. Es hakt am öffentlichen Nahverkehr und an gut ausgebauten Radwegen. Und dein eigenes Auto scheint unverzichtbar zu sein. Unsere Frage fürs nächste Mal ist deshalb, wie gelingt die Verkehrswende auf dem Land und wie sieht die überhaupt genau aus? Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf. Und wenn ihr mögt, lasst uns gerne eine schöne Bewertung da. Da freuen wir uns auch hier im Kollektiv vom
genau,
Team.
Die Sternchen.
Genau, die Sternchen. Sternchen, Sternchen, Sternchen. Und wir wünschen euch noch einen fantastischen Tag und bis zur nächsten Folge.
Bis nächstes Mal. Tschüss.
Mach's gut.
Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.